Schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid in alter Frische, Frühlingsanfang. Manche Leute haben sich extra frisch angezogen, wie meine Schwiegertochter. Ein sehr schönes Kleid. Aber sie ist nicht die Einzige, die im Frühling heute würdigt. Leider passen die Temperaturen noch nicht so richtig, aber das kommt schon noch. Ja, Armin, ich bin ganz deiner Meinung. Das ist ein Thema mit dem Heiligen Geist. Da habe ich mich auch sehr, sehr lange nicht so richtig wohl mitgefühlt. Ich fühle mich immer wohler, wenn man dieses Thema jetzt so total theologisch aufarbeiten würde. Also die Lehre vom Heiligen Geist nennt man in der systematischen Theologie ja die Pneumatologie. Und da gibt es Bücher zu, ganz, ganz viele, die sind so schmal oder so dick. Und manche stehen dann nochmal in der Reihe. Also man kann über den Heiligen Geist wirklich sehr, sehr viel sagen. Ich bin, wie ihr wisst, eher so derjenige, der sich interessiert für die praktische Seite dieser Fragen. Vor allen Dingen mit Blick auf unseren Glauben und mit Blick auf das Thema, das wir haben, Jüngerschaft. Die sechste Predigt dazu heute. Und zwar Jünger sein, nachfolgen in der Power des Heiligen Geistes. Darum geht's mir. Jesus hat uns ja diesen Befehl gegeben, gehet hin in alle Welt, alle Nationen lehren, also zu Jüngern machen, darüber haben wir schon gesprochen, und sie dann zu taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Vater und Sohn geht klar, Beziehungsstatus zum Heiligen Geist ist kompliziert. Das ist das, was Armin meinte. Vater und Sohn kann man sich sehr leicht vorstellen, aber Heiliger Geist ist irgendwie nicht zu fassen, ist ja auch ein Geist. Und in der jüngeren Kirchengeschichte, da hat es eine ganze Menge Bewegungen gegeben, Heilig-Geist-Bewegungen, die haben so manches Wunderbare produziert, erlebt, manches war auch sehr bizarr, und den Frommen, die das nicht so erleben oder auch so erlebt haben in der Vergangenheit, ist das immer sehr suspekt, was da so passiert. Ich habe da auch so meine Erfahrungen gemacht, ganz am Anfang meines Glaubenslebens, das war sehr spannend. Die Frage, die sich dann immer stellt, wenn man sowas erlebt oder mal in einem Video sieht, was ist davon seriös, was ist unseriös oder ist es tatsächlich so, dass manches sogar vom Teufel ist, gar nicht so einfach. Aber es gibt auch Leute, die sich fragen, und ich bin ganz ehrlich, Carola und ich gehören da auch dazu, die sich manchmal fragen, kann es sein, dass wir was verpassen? Dass uns irgendetwas entgeht von diesem Wirken des Heiligen Geistes, was die sogenannten Charismatiker da teilweise erleben? Fehlt es mir vielleicht am Glauben? Und es ist so oft im Leben so, dass manche zu wenig haben von dem, wo andere viel zu viel von haben. Und die Frage ist immer, was ist ausgewogen, was ist vernünftig? Und ich dachte mir, es ist wichtig, und das habe ich selber auch gelernt durch Vorträge, es ist wichtig, in Sachen Heiliger Geist mal ganz weit vorne anzufangen. Wo kommt der Heilige Geist denn das erste Mal vor? Ihr wisst das, bin ich mir sicher. Ja, genau. Der wievielte Vers in der Bibel ist das? Genau. Also in unseren Bibeln ist das der zweite Vers, aber nur wenn man davon ausgeht, dass am Anfang schuf Gott Himmel und Erde als erster Vers keine Überschrift ist. Und manche Theologen glauben, dass das eigentlich eher eine Überschrift ist, aber am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war wüst oder nichtig und leer, sie war öde und Finsternis war über der Tiefe und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und dieser Geist Gottes, das war dieser Ruach. Ich kann kein Hebräisch, aber ich weiß, dass man das ganz hinten ausspricht. Dieser Geist Ruach steht für Geist, steht für Hauch, steht für Wind. Und wenn wir wissen wollen, was der Heilige Geist in seiner Bedeutung eigentlich ist, dann müssen wir uns bemühen, auch zu verstehen, was die Menschen verstanden zur Zeit Jesu, die Hebräer, was Jesus selbst unter dem Heiligen Geist verstand, weil die hebräische Bibel, das Alte Testament, gelesen haben, weil sie es verstanden haben, sie waren nah dran. Für sie und auch für Jesus war Ruach, war dieser Geist, die persönliche, unsichtbare Gegenwart Gottes. Damit können wir leben. Das ist überhaupt gar kein Problem, diese unsichtbare, persönliche Gegenwart Gottes. Aber Ruach wurde auch verstanden als Energie. so wie als geheimnisvolle, unsichtbare, vitalisierende, lebensspendende und ordnende Kraft. Das mit der Energie, das hören wir nicht so gerne, weil uns das irgendwie mehr an Esoterik erinnert. Aber das liegt auch daran, dass wir diesem Energiegedanken nicht ganz so aufgeschlossen sind, weil wir nicht ganz so nahe dran sind an diesem Denken des Pantheismus, dieser Vielgötterei, diesem Vielgötterglauben, wo man vieles eben als Energie bezeichnet hat. Und die Menschen damals, die sich diese Welt nicht so wie wir wissenschaftlich erklären können, wir können ja hingehen und können einen Regenbogen physikalisch oder wie man das macht, erklären. Wir können viele Abläufe in der Natur biologisch irgendwo nachvollziehen. Das war den Menschen damals ja gar nicht möglich. Die mussten sich ihre Welt anders erklären, anders als wissenschaftlich. Aber ein Apostel Paulus zum Beispiel, als der auf dem Areopag stand in Athen, in Apostelgeschichte 17, da wisst ihr, da hat er diesen Altar gesehen, der dem unbekannten Gott geweiht war. Und Paulus ist hingegangen und hat den Athenern diesen unbekannten Gott dann mal gepredigt. Und das, was Paulus da machte, war eigentlich zuerst mal auf ihre Weltanschauung, auf ihre Vielgötterei einzugehen und ihnen dann im Grunde genommen klarzumachen, dass der schönste Regenbogen, der schönste Sonnenuntergang nur deshalb zu sehen sind, weil Gott seinen Ruach dieser Welt noch nicht entzogen hat. Und das war dieser Geist auch, dieser, wie soll man sagen, so ein lebensspendender, lebenserhaltender Geist, der eben auch in der Schöpfung tätig war, der schaffend tätig ist, der kreativ tätig ist. Und das ist das, was die ersten Zeilen im Alten Testament in 1. Mose uns auch sagen wollen. Und dann sagt Paulus im Grunde genommen, alles das ist nur deshalb da, wir können uns nur deshalb an dem freuen, weil Gott seinen Stecker noch nicht gezogen hat, weil diese Energie Gottes immer noch fließt. Und wie gesagt, ich will nicht in Richtung New Age und so einen ganzen Kram, ne, sondern das ist das, was man so ein bisschen auch darunter verstanden hat. Und deshalb konnte Paulus sagen, in ihm leben, weben und sind wir. Das ist die Grundlage des Lebens, dieser Geist Gottes, dieser schaffende Geist. Und in diesem Geist ist Gott zwar unsichtbar, so wie der Energielieferant unseres Stroms, aber er ist höchst persönlich immer da, immer gegenwärtig. Wir können ihn anzapfen zu jeder Zeit. Und an seinem Geist angeschlossen fließt Energie wie aus der Steckdose. Und das ist das, was wir für die Jüngerschaft brauchen. Aber es hat noch eine andere Komponente, weil dieser Geist ist im Grunde genommen ein Stück weit die Person, mit der Gott sein Verlangen ausdrückt, uns ganz nahe zu sein. Das ist das, was dieser Geist eben auch ist. Ganz, ganz nahe, ohne Unterbrechung, mitten in uns drin, um uns was zu geben. Trost als der Tröster, Wahrheit, um uns in die Wahrheit zu führen, ja, aber eben auch als Power da zu sein in der Nachfolge. Wir müssen das nicht alleine stemmen. Geht nicht darum, dass wir Jesus nachfolgen und das alles aus eigener Kraft machen müssen, sondern wir können Jesus nachfolgen, weil der Heilige Geist in uns lebt. Das kam ja so, das eigentlich ist Nachfolge, ist ein schöner Begriff, aber Nachfolge ist eigentlich noch viel, viel besser. Ne, dieses nah an Jesus dran sein. Und es gibt eine tolle Stelle im Kolosserbrief, da spricht Paulus zuerst mal über seine Nachfolge und über seinen Dienst an der Gemeinde und er gebraucht dann die Worte tatsächlich im Griechischen Energie und Dynamit, um den Heiligen Geist und Jesus Christus in uns in einem Atemzug zu verknüpfen. Das ist ganz spannend. In Kolosser 1,24 sagt er zuerst, ich bin mir nicht zu schade, körperlich alles zu geben für die Gemeinde, der ich von Herzen diene. Ich habe ja über dieses Vorbild Paulus gesprochen. Nicht zu schade, alles zu geben für die Gemeinde. Von Herzen diene ich ihr. Zweitens mache ich meinen Job, indem ich dieser Welt, den Menschen erkläre, dass der eigentliche Reichtum des Lebens darin besteht, dass Jesus jetzt in jedem lebt, der glaubt. Jesus Christus lebt in jedem, der glaubt, jetzt. Er ist in uns, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und jetzt kommt's. Wie lebt er denn in uns? 28 steht, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, also Jünger machen, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Und das passiert, indem ein Mensch glaubt, indem er sich bekehrt und indem er beginnt, Jesus zu folgen. Und dann sagt er, wie Paulus selber Nachfolge lebt. Er sagt, warum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß, jetzt kommt's, seiner Wirksamkeit, Energie, die in mir wirkt, in Kraft, Dynamis, Dynamit. Also dieser Heilige Geist, der dafür sorgt, dass Christus in uns lebt und erfahrbar wird, dieser Heilige Geist befähigt uns, der gibt uns Energie. Aber die Frage ist, ob wir sowas überhaupt spüren. Oder ob unser Glaube zu verkopft ist, um das irgendwo zu spüren. Im Alten Testament ist der Heilige Geist ja schon hingegangen und hat teilweise nur temporär Menschen befähigt, ganz besondere Dinge zu tun. Die Propheten haben Dinge gesehen, die die Zukunft betreffen. Er hat Leute mit unglaublicher Kreativität und Weisheit ausgestattet, um den Bau der Stiftshütte zu vollziehen. Alles das ist dieser Geist Gottes, der in diesen Menschen wirkt. Und hier in diesen Versen dynamisiert er Paulus in der Nachfolge. Und das ist das, was der Heilige Geist auch bei uns tun will. Der Heilige Geist ist dabei, wenn wir Jesus nachfolgen. Und er ist dabei, wenn wir Gemeinde bauen. Wir sind nicht allein unterwegs. Und das ist gut zu wissen. Ihr wisst das alle. Aber die Frage ist, ob wir dieses Wirken des Heiligen Geistes, und da wird es dann praktisch, ob wir dieses Wirken des Heiligen Geistes tatsächlich bei uns sehen. Nehmen wir das wahr? Was habt ihr gerade eben gedacht bei der Gebetsgemeinschaft, als kaum einer gebetet hat? Zum Beispiel. Da habe ich mir Gedanken gemacht. Wirkt der Heilige Geist unter uns? Warum ist es nicht eher so, dass 5 Leute auf einmal anfangen zu beten, statt dass man warten muss, dass endlich wieder einer betet? Nehmen wir den Heiligen Geist wahr? Wie erleben wir ihn? Und ich glaube, wir können ihn in mehr Dingen und Situationen erleben, als wir es tun. Und ich persönlich, ich möchte viel mehr anfangen, damit zu rechnen, dass der Heilige Geist Gottes mir begegnet. Begegnet in jedem Lächeln eines Bruders, einer Schwester, in jeder Umarmung, aber auch in jedem Wort, das mich ermahnt, weil der Heilige Geist sich immer da zeigt, wo Frucht des Geistes gelebt wird. Wer bewirkt die Frucht? Gottes Geist. Wenn mir einer freundlich gesinnt ist, wenn einer geduldig ist mit mir, dann wirkt der Heilige Geist auch durch diese Person. Und ich will mehr damit rechnen, dass der Heilige Geist mir gute Ideen schenkt für meinen Alltag, für den Dienst in der Gemeinde, in der persönlichen Nachfolge. Und ich möchte damit rechnen, dass der Heilige Geist mich berührt. Auch mit Blick aufs Gefühl. Und ich glaube, wir sollten uns seinem Wirken nicht verschließen, nur weil wir Sorge haben, dass wir in Extreme abrutschen könnten, weil wir Extreme sehen oder wahrnehmen. Der Heilige Geist ist jemand, der verstanden werden möchte als jemand, der Ordnung ins Chaos bringt. Auch Ordnung ins Chaos unserer vielleicht geschundenen Seele, der Angst und Unsicherheit in Frieden und Gewissheit verwandelt. Dieser Frieden und diese Gewissheit, hey, ich bin da. Gott ist da. Gott ist mir nah. Er ist in mir durch Jesus Christus. Das Geheimnis des Glaubens, Christus in uns, durch den Heiligen Geist da reingepackt. Der Heilige Geist will uns kreativ befähigen. Er will zu uns reden, auch heute Morgen. Wir sitzen oft im Gottesdienst und sitzen da, weil wir im Gottesdienst sitzen. Wir sitzen selten im Gottesdienst mit dieser Einstellung: Heiliger Geist, rede du zu mir. Ich spreche da auch von mir selbst. Dieses zu erwarten, dass Gottes Geist mich berührt, das tut er hier, das tut er im Hauskreis, das tut er beim Lesen der Bibel, das tut er vielleicht im Alltag, das tut er vielleicht auch beim Autofahren. Dass er uns berührt, dass er Impulse setzt. Und ihr werdet euch fragen, ist das nicht zu subjektiv? Wie kann ich das prüfen? Ich glaube, ja, das ist sehr subjektiv. Und ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, wieder neu daran gewöhnen, dass Gottes Geist auch subjektiv an uns und mit uns arbeitet und wirken möchte. Das ist aber kein Problem. Solange das, was wir erleben, das, was wir sagen, das, was als Konsequenz daraus erweckt, sich mit dem Wort Gottes deckt, wo ist das Problem? Wo ist das Problem, wenn ich beim Autofahren den Eindruck habe, ich sollte mal rechts abbiegen, weil, keine Ahnung, ich halt eben diesen Eindruck habe. Warum sollte der Heilige Geist uns unterwegs keine Impulse geben, das zu tun? Warum sollte der Heilige Geist nicht hingehen und uns den Impuls geben und sagen, hey, ein Besuch bei Bruder X und Y ist vielleicht jetzt dran. Wieso sollte der Heilige Geist nicht hingehen und uns einen Impuls geben, nach dem Telefonhörer zu greifen und bei dem anderen anzurufen und zu sagen, hey, ich hatte gerade den Eindruck, ich sollte bei dir mal anklingeln. Wie geht's dir? Warum nicht? Warum sind wir so verkopft? Warum trauen wir dem Heiligen Geist nicht zu, dass er zu unserem Geist, zu unserem Herzen spricht, auch im Alltag? Ich kann euch sagen, warum. Weil wir über Jahre lang immer wieder gelernt haben, ganz, ganz vorsichtig zu sein. Bloß keine Fehler zu machen in dieser Hinsicht. Und ich möchte das persönlich erleben, dass der Heilige Geist redet, dass wir sein Reden und sein Wirken auch bei uns in der Gemeinde ganz neu erleben, ohne deshalb abzudrehen, ohne deshalb in irgendwelche Extreme zu gleiten, aber mal damit zu rechnen, dass der Geist Gottes unter uns wirkt. Und vielleicht muss ich meinen verkopften Glauben dafür in den Keller schicken. Dann bin ich gerne bereit, das zu tun. Mehr Bewusstsein zu haben für das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben, wird auch ganz automatisch dazu führen, dass wir mehr Frucht des Geistes leben. Unser geistliches Leben wird sich verändern. Wenn wir uns bewusster sind, dass der Heilige Geist in unserem Werk ist permanent, werden wir geistlicher leben, weil wir ihm viel mehr Raum geben. Bewusst im Geist Gottes zu leben, führt auch zu viel weniger ungeistlicher Aktion. Dieses, was wir mal eine Zeit lang hatten, dieses, was würde Jesus tun, what would Jesus do, ne? Diese Phase, die wir, glaube ich, in irgendwann in der Jugendzeit oder wann das war, mal hatten, das ist nichts anderes. Das ist der Versuch, sich bewusst zu machen, Jesus ist an unserer Seite und was würde er jetzt in unserer Situation tun? Dieser Jesus ist nicht nur an unserer Seite, sondern er ist durch seinen Heiligen Geist in uns. Er versucht permanent mit uns zu kommunizieren. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir das neu lernen. Nicht nur das Bekenntnis und dieses Leben als Christ zu bekennen vor der Welt, sondern einfach den Heiligen Geist mehr einzubeziehen, damit dieses Bekennen und dieses Leben einfach mehr zusammenpasst. Und das kann der Heilige Geist in uns bewirken, weil er ein unbändiges Interesse daran hat, uns Christus ähnlicher zu machen. Das ist sein Job. Sein Job ist nicht nur, uns zu trösten. Sein Job ist nicht nur, uns in die Wahrheit zu führen und uns zu zeigen, wir liegen richtig. Sein großes Interesse ist, uns Christus ähnlicher zu machen, weil es das, genau das ist, was die Menschen fragend macht nach diesem Christus. Zum Gottesdienst zu gehen und schöne Lieder zu singen, sagt überhaupt nichts darüber, wie fruchtvoll wir im Heiligen Geist unterwegs sind. Gar nichts. Das zeigt sich in der Nachfolge. So wie Paulus das geschrieben hat, und ich möchte das nochmal lesen, 1. Korinther 1, 29, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen, worum ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, gemäß seiner Energie, die in mir wirkt, in Kraft, in Dynamis. Der Heilige Geist, der befähigt uns als Nachfolger, Gott und unseren Nächsten wirklich zu lieben. Wer Gott nachfolgt, wird gemäß dieser Wirksamkeit, dieser Energie und dieser Kraft des Heiligen Geistes, die in ihm wirkt, auf derselben Frequenz mit diesem Heiligen Geist unterwegs sein. Wir sind es nicht, weil wir es nicht praktizieren. Und wir praktizieren es nicht, weil wir viel zu viel Angst haben vom Heiligen Geist. Und wir müssen das, glaube ich, ganz, ganz neu lernen. Übrigens hat, das habe ich auch gelernt durch die Beschäftigung mit dem Thema, dass der Heilige Geist ja einen neuen Tempel bezogen hat. Ja, das ist uns ja so bewusst, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Aber es gibt Ausleger, die sagen, das ist die ganze Sehnsucht der alttestamentlichen Propheten gewesen, dass dieser Geist Gottes, dieser Ruach, persönlich Besitz ergreift von Gottes Volk. Und das ist geschehen an Pfingsten. Ihr erinnert euch an meine Predigten, hoffe ich, über die Frau am Jakobsbrunnen. Da hat Jesus gesagt, es kommt die Zeit, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und dann stehen wir kurz vor Ostern, und das ist auch so interessant, dieser Osteraspekt dieses Heiligen Geistes ist auch interessant, dass die Bibel deutlich macht, dass es der Heilige Geist war, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. War mir auch nicht so bewusst, aber Römer 8, 9 bis 11 macht deutlich, dass dieser Heilige Geist bei der Auferweckung Jesu die Hauptrolle gespielt hat. Als dieser schaffende, erschaffende Geist Gottes, der jetzt dann eben auch diesen Zusammenhang, den man auch sehen muss, wenn wir von der Kraft der Auferstehung reden, wie die Bibel eben sagt, dass diese Kraft der Auferstehung durch den Heiligen Geist eben auch in uns wirkt, auch mit Blick auf die Nachfolge. Es sind nicht, davon müssen wir weg. Es sind nicht wir, die beweisen müssen, wie toll wir nachfolgen können, sondern wir müssen diese Kraft der Auferstehung, diesen Geist Gottes, einfach bewusster wahrnehmen und ihn auch bewusster machen lassen. Und dann, glaube ich, wird Nachfolge auch gelingen, nicht als Krampf, sondern eben in dieser Kraft des Geistes, der die Auferstehung Jesu bewirkt hat. Diese Power, die ist da. Wir sind angeschlossen an dieser Quelle der Energie. Und bald nach der Auferstehung ist Jesus auch hingegangen und hat was gemacht. Er ist hingegangen und hat auch wiederum irgendwie neuschöpferisch seine Jünger ausgerüstet, hat sie gesandt in diese Welt und hat ihnen dann diese Energie, diese Dynamis eingehaucht. In Johannes 20, da steht, Jesus kommt zu seinen Jüngern und sagt, Friede euch, wie der Vater mich ausgesandt hat, sende ich auch euch. Und als er das gesagt hatte, hauchte er sie an, das erinnert an die Schöpfungsgeschichte, und spricht zu ihnen, empfangt Heiligen Geist. Da habt ihr sie, diese Power. Das, was er in Johannes 14 gesagt hat, wenn ich gehe, ich schicke euch da jemanden. Und etwas später kriegen alle Nachfolger diesen Heiligen Geist zu spüren und wieder bildgewaltig mit diesen Stimmen, mit diesen Flammen, ne, und mit dem Wind, Bilder aus dem Alten Testament, womit die Menschen damals ganz klar verbanden, was im Alten Testament passiert ist, wo Gott gegenwärtig war, Stiftshütte und so weiter und so fort. Und das, wonach sich die Propheten sehnten, das erlebten die an Pfingsten. Da entstand eine neue Schöpfung. Da entstand im Grunde genommen ein neuer Tempel aus Menschen, die mit dem Heiligen Geist gefüllt waren. Lauter geisterfüllte Söhne und Töchter. Und wir sind das heute noch, wenn wir Jesus gehören. Lukas 24 sagt Jesus, ich werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat, bleibt in der Stadt, bis ihr damit ausgerüstet werden. Jünger, wie gesagt, müssen nicht in ihrer eigenen Energie leben. Sie leben aus dieser Energie, aus der Höhe, aus dieser Dynamis, wie Jesus es nannte. Und dieser Geist, der heute auch noch kraftvoll in diese kaputte und dunkle Welt hineinwirkt, dieser Geist, der Licht und Erkenntnis bringt, der Menschen verändert und eine neue Schöpfung schafft, indem Menschen sich zu Jesus bekehren. Dieser Geist darf in unserem Leben eine Nebenrolle spielen. Wir müssen irgendwie, glaube ich, versuchen, diese Herausforderung anzunehmen, dieses Thema Heiliger Geist praktischer in unser Leben hineinzuziehen und hineinzulassen. Gemeinsam versuchen, bewusst erfüllende, vom Geist erfüllte Nachfolge in seiner Kraft zu leben. Nicht nur mit dem Kopf Christ sein, sondern auch mit dem Herzen, weil sein Geist uns packt. Keine Scheu zu haben davor, dass der Heilige Geist wirkt. Wovor fürchten wir uns? Ich glaube, wir müssen das wirklich neu lernen, auch neu lernen, wie Gott eben Heiligen Geist von Anfang an verstanden hat, als diese Kraft, als dieser Energiespender, als die spürbare und erfahrbare Gegenwart Gottes. Warum darf er uns nicht bei unseren Gefühlen packen? Warum lassen wir das nicht zu? Warum ist unser Glaube so verkopft, dass wir manchmal als Christen fast Angst haben, im Gottesdienst aufzustehen und Loblieder zu singen? Warum? Ich glaube, wir wissen alle, dass das biblisch ist, Gott die Ehre zu bringen, indem wir Lieder singen, indem wir ihn preisen, von mir aus auch, indem wir aufstehen. Und wenn wir eben bei dieser Vorstellung, wie wir das eben gesungen haben, dass wir vor Gottes Thron stehen und Anbetungslieder singen und es dann in unserem Gesicht kribbelt, dann müssen wir diese Gefühle nicht wieder wegpacken, sondern wir können sagen, hey, vielleicht berührt er mich gerade, dieser Geist Gottes. Wir brauchen keine Angst zu haben, dass wir zu extremen Charismatikern werden, weil irgendwas bei uns kribbelt, weil uns der Heilige Geist berührt. Und ganz ehrlich, als ich noch keine Ahnung hatte von Theologie und hier in der Gemeinde die Lieder gesungen habe, die wir damals gesungen haben, wisst ihr, wann es bei mir am meisten gekribbelt hat? Wer mich jetzt lang genug kennt und mir gut genug zugehört hat in den letzten Monaten, der weiß, was ich jetzt sage. Arno, bei welchem Lied hat es mir immer gekribbelt? Bei dem, der uns liebt. Das war ein Lied, da hat der Heilige Geist mich gepackt. So kann ich das heute sehen. Da hat er mich berührt, weil ich verstanden habe, ich stehe hier unsichtbar vor Gottes Thron. Und als wir 2003 ausgebrannt in Portugal am Ende waren und 2005 zurückkamen nach Deutschland, da sind wir damals in Stuttgart in eine Baptistengemeinde gegangen, eine lebendige, tolle Baptistengemeinde, schön konservativ, aber mit einem unheimlich coolen Lobpreis. Und Carola und ich sitzen da im Gottesdienst oder stehen und wir singen diese Lieder und plötzlich fangen wir beide an zu heulen. Aus dem Nichts. Und damals, ja, habe ich das eingeordnet mit, ja, ausgebrannt, bis kaputt und so weiter und so fort. Heute würde ich sagen, der Heilige Geist hat meine abgewrackte Seele gepackt und über die Gefühle berührt. Er hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, wein ruhig. Und diese Dinge, die möchte ich mehr wieder neu erleben. Und auch wenn wir Mühe damit haben, dass Gott uns durch den Geist Gottes mal emotional packt, verkopft, wie wir sind, lasst es einfach mal zu. Wir werden uns in der Ewigkeit sonst ganz schön umstellen müssen, weil ich glaube, dass da genau das passieren wird. Und vielleicht entgeht uns deshalb auch manches, was der Heilige Geist uns schenken will, auch als Gemeinde, weil wir ihn vielleicht zu sehr nur verstehen als den, der uns in die Wahrheit führt und zu wenig als den Tröster, der nicht nur mit Worten tröstet, sondern der hingeht und seinen Arm um unsere Schultern legt und sagt, heul ruhig, ich halte das aus. Und ich bin mir sicher, wenn wir den Heiligen Geist mehr in unser Leben lassen, auch als Gemeinde, dann wird sich der Charakter von uns persönlich, aber auch von uns als Gemeinde verändern. Wenn wir mutiger werden, den Heiligen Geist in der Nachfolge zu integrieren, dann werden wir seinen Touch erleben. Und ich möchte, dass die Gemeinde eines Tages wirklich diesen Touch vom Heiligen Geist hat. Und wenn der Heilige Geist mit uns reden darf, dann wird uns das beleben, das wird uns begeistern, weil das der Job des Heiligen Geistes ist, unseren Glauben zu einer Begeisterung zu bringen, auszulösen, leidenschaftliche Nachfolger zu sein. Im 1. Korintherbrief 2,12, da steht, wir haben nicht empfangen, den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Warum? Damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Wow, was ist uns denn von Gott geschenkt? Diese Auferstehungskraft durch den Heiligen Geist, die in uns lebt, ja, die können wir erleben, weil sie uns den ganzen Reichtum Gottes vor Augen führt. Ihr könnt mal Epheser 1 dazu lesen, wo Paulus schreibt von dieser überragenden Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, nach der Wirksamkeit seiner Macht und Stärke, die er in Christus hat wirksam werden lassen. Auch da ist überall der Heilige Geist mit von der Partie. Und es wird Zeit, dass wir die Handbremse lösen und den Heiligen Geist als den Energielieferanten, als den Schenkenden betrachten, der uns befähigt, als Jünger kreativ und mit Power und leidenschaftlich gerne Jesus nachzufolgen. Wenn wir jetzt auf Hockern säßen, würde ich sagen, der will uns eigentlich vom Hocker reißen. Und dieses Geschenk oder die Geschenke, die der Heilige Geist macht, ihr kennt die, ne? Römer 5, Vers 1, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ja, schon wieder die Liebe, tut mir leid, aber diese Liebe ist das Hauptgeschenk des Heiligen Geistes. An der Liebe wird man uns erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Sie ist ausgegossen und ohne diese Liebe geht nichts, weil der Heilige Geist will, dass wir lieben. Weil der Heilige Geist auch selber einer ist, der uns gerne mal in den Arm nimmt, der uns die Kraft gibt, unseren Nächsten und vor allen Dingen auch Gott zu lieben, inklusive Gefühl. Und vor euch steht einer, der mit Gefühlen eigentlich nicht so viel Mut hat. Aber ich will das lernen. Und der Heilige Geist schenkt Einheit, sagt die Bibel. Dass wir im Frieden zusammenhalten, dass wir an einem Strang ziehen, dass wir das andere Ufer erreichen und wieder erleben, wie Gemeinde belebt wird. Die Charismen, die Gnadengeschenke des Heiligen Geistes, Römer 12, 1. Korinther 12, alles Geschenke. Und das klingt irgendwie so nach theoretischem Papalapap vielleicht, ne? Weil es uns vielleicht noch an der Vorstellungskraft mangelt, dass dieser Heilige Geist tatsächlich etwas in uns und mit uns machen kann. Aber es ist eigentlich ganz einfach. Leben aus der Fülle des Heiligen Geistes bedeutet, dass wir geben können aus der Fülle des Heiligen Geistes. Leben aus der Fülle des Heiligen Geistes bedeutet, geben zu können aus der Fülle des Heiligen Geistes. Das ist der Job, den wir haben. Die Frucht des Geistes bringen. Liebe. Und alles, was danach kommt. Gnade und Barmherzigkeit leben und Vergebung predigen. Und Jesus sagt, hey, ihr sitzt hier und ihr seid voll bis an den Rand. Ne, ihr kennt das, Johannes 7 hat Jesus gesagt, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, was wird dann passieren? Aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Danke, Monika. Und er hat das gesagt, steht in Vers 39, im Hinblick auf den Heiligen Geist. Den die empfangen sollen, die an Jesus glauben. Also wir. Ich bin jetzt fast fertig. Und ich wiederhole mich nochmal gerne, weil die Bibel sagt, dass Wiederholung gut ist. Und ich glaube, das ist so. Lasst uns dieses Leben teilen. Lasst uns von diesem Überfluss abgeben, den wir durch den Heiligen Geist in unserem Leben haben. Und das geht nur, wenn wir uns mit der Fülle nicht verstecken, nicht zurückziehen in unsere Wohnungen, in unsere Häuser, nicht isolieren, nicht auf dem Sofa sitzen bleiben, sondern wenn wir Gemeinde leben und Leben teilen. Wir müssen uns sehen, wir müssen uns sprechen, wir müssen uns umarmen, wir müssen gemeinsam beten, wir müssen gemeinsam erleben, was der Heilige Geist in und durch uns wirkt. Weil Jesus in unserer Mitte ist. Das ist das zentrale Kennzeichen von Nachfolge. Das Leben dieser Fülle des Heiligen Geistes mit anderen Menschen zu teilen. Ich sage es auch nochmal gerne. Heute Nachmittag habt ihr die Gelegenheit, hier sind Leute da, die sind noch nicht so oft hier gewesen. Die freuen sich vielleicht, wenn ihr eure Häuser öffnet, einladet. Und wer weiß, vielleicht ist ein Engel dabei, ne? Sagt die Bibel ja. Manche haben ohne ihr Wissen auch schon mal Engel beherbergt. Und ihr könnt das. Jeder kann das. Amen. Ich kann heute Nachmittag nicht, aber falls ihr mich mal einladet,